ARD.
Talk mit Thies.
Wie finden Sie das eigentlich, dass Ihr Sohn Schauspieler geworden ist? Und dann sagte mein Vater, was heißt denn geworden? Der war doch immer schon Schauspieler. In welcher Branche sind Sie denn? Und ich sag Mord und Totschlag. Wir steckten da drin fest, wir kamen nicht mehr aus dieser Telefonzelle raus. Und da kam eine alte Dame vorbei und die sagte, ich kenne sie doch. Ich finde, dass das Du nur sehr schnell zu so einer komischen Form von Banalität führt im Umgang miteinander. Mir wurde neulich gesagt, ich schummel mit meiner Größe. Also nicht mit meinem Alter, sondern mit meiner Größe. Ich behaupte, ich sei größer. Nein, du behauptest, du seist kleiner, als du es bist.
Ein Podcast von SWR 3.
Mein Name ist Christian Thees und...
Hallo, mein Name ist Thomas Heinze.
Thomas Heinze, Schauspieler. Und er ist der Neue, der Alte. Ja.
Ja.
Was war dein allererster Satz, den du als der Alte gesprochen hast bei den Dreharbeiten? Aus welcher Folge auch immer. Es wird ja nicht chronologisch gedreht.
Ja, das ist richtig. Aber es war... Das ist tatsächlich eine wirklich gute Frage. Ich muss jetzt mal zurückdenken, aber ich meine, das war auch mein erster Drehtag. Wir haben ja wirklich jetzt schon eine ganze Menge Folgen gedreht, aber ich meine, das war mein erster Drehtag als der Alte. Und ich glaube, wir sind direkt auch mit dem ersten Satz aus der ersten Folge eingestiegen.
Ach, aber wie lautete der? Du kommst wahrscheinlich an das...
Sagen wir mal so, der erste wichtige Satz war der... Ich steige ja ins Taxi ein und ich sage ihm, wo ich hinfahren möchte. Das war natürlich mein erster Satz. Den habe ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen, aber sagt dann, in welcher Branche sind's denn? Und ich sage Mord und Totschlag. Daran kann ich mich erinnern.
Und das ist ein guter erster Satz. Also ja. Zweiter Satz meinetwegen auch. Ein guter erster Satz, der als zweites gesprochen wurde dann. Nun sagen natürlich alle immer, ja sag mal, Thomas, eigentlich bist du ja für einen Alten, bist du ja dann noch ganz schön jung. Also du siehst zumindest noch relativ frisch aus.
So, dass Dankeschön.
Man das gar nicht mit einem Alten erstmal verbinden kann.
Ja.
Der Originalalte vor 100 Jahren, als die erste Folge gedreht wurde, der war auch damals alt, oder? Also das war auch
Siegfried,
ein wirklich Alter.
Siegfried Lovitz. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie alt Siegfried Lovitz damals war, als er den Alten übernommen hat, aber ich glaube, da war eine 6 vorne.
Okay, ja.
Aber... Tatsächlich sah man ja damals, zumindest in meiner Wahrnehmung, als Kind sah man damals in dem Alter auch noch wesentlich älter aus, hat sich so ein bisschen verändert über die Jahrzehnte. Also ich bin in jedem Fall nicht der jüngste Alte, der an den Start geht. Denn tatsächlich war das Jan Gregor mit, also mein direkter Vorgänger, ja. Jan Gregor war mit 50 der jüngste Alte, der überhaupt den Job als Kommissar übernommen hat.
Also 50 ist nicht alt.
50
ist definitiv nicht alt. Was bedeutet eigentlich jetzt der Alte? War das denn ursprünglich auf das Alter bezogen? Also warum der Alte?
Das ist nämlich der Punkt. Das ist meines Erachtens nach ein Irrglaube, also dass sich der Titel der Alte wirklich auf das Alter bezieht. Tatsächlich bezieht es sich mehr auf die Funktion, dass er der Chef ist. Im Englischen heißt die Serie The Old Fox. Und ich finde das tatsächlich fast ein bisschen besseren Titel, weil übersetzt halt der alte Fuchs. Und das ist mehr jemand, der eine Lebenserfahrung hat, eine gewisse Weisheit und vor allen Dingen guten Riecher hat, den man nicht so schnell hinters Licht führt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen mit der Alte gemeint.
Der alte Fuchs ist super. The Old Fox ist super. In wie vielen Ländern? Läuft es auch in China und in Japan, wo ja Derek immer so erfolgreich war?
Da muss ich mich erst kundig machen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Okay, muss man in Japan in Urlaub fahren, dann weißt du es, weißt
Absolut,
du?
Absolut,
wenn du aus dem Flugzeug steigst und sie alle schon sagen, The Old Fox, The Old Fox.
Genau, auf Japanisch allerdings.
Aber das wäre ein Erlebnis. Ja. Das wäre ein Erlebnis. Was war der größte Menschenauflauf? Wo wurdest du wirklich auch mal erkannt und es hat dich überrascht? Wo hattest du deinen Take-That-Moment?
Wo wurde ich erkannt und das hat mich überrascht? Denn natürlich wahrscheinlich ganz zu Anfang, aber es gibt... Also... Da muss ich wirklich ganz nach hinten in meinem Kopf wühlen. Es gab tatsächlich so ein Erlebnis. Vielleicht können wir die Frage hinten anstellen, aber ich weiß, es gab tatsächlich so ein Erlebnis, wo ich dachte, okay, also damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Ich weiß, dass ich mal erkannt wurde, als ich in eine Telefonzelle eingeschlossen war. Wir steckten da drin fest, wir kamen nicht mehr aus dieser Telefonzelle raus und da kam eine alte Dame vorbei und die sagte, ich kenne sie doch, ich habe sie doch schon mal gesehen. Und in dem Moment wusste ich, dass das alles eine Falle ist, in die wir reingetappt sind. Und tatsächlich war es versteckte Kamera. Nein. Und ich hab gesagt, nee, das glaube ich nicht, dass die Frau mich kennt, nie und nimmer. Und habe angefangen rumzugucken und sagte, ey, guck, da ist eine Kamera, eine versteckte, da filmen sie uns. Okay, Leute, ich habe es entdeckt.
Ohne, dass du es wusstest. Rauslassen. Du hast es einfach nur so ins Blaue gesagt.
Nein, ich hab die Kameras dann tatsächlich gesehen. Ach, du hast sie wirklich gesehen. Wenn man es weiß und dann guckt, von irgendwo müssen sie ja einen filmen. Wenn man nichts ahnend da in der Situation ist, ist klar, dann fallen einem die nicht auf. Aber wenn man ganz gezielt danach guckt, dann sieht man auch, wo die aufgebaut sind. Und dann kann man sagen, irgendwie so, okay, Leute, ich hab's gemerkt. Das Fiese war allerdings, dass sie mich nicht rausgelassen haben. Sie haben das wirklich immer weiter durchgezogen. Das wurde eine Riesennummer, bis sie irgendwann die ganze Telefonzelle abtransportiert haben. Durch die ganze Stadt wurden wir gekarrt in eine Halle, wo man dann angeblich rausgeschweißt werden sollte. Und ich war not amused, um es mit den Worten der Queen zu sagen.
Und du warst ja auch nicht alleine, wie du gerade gesagt hast. Ja. Ihr wart auch nicht zu zweit in der Telefonzelle.
Wir waren zu zweit nur mit meinem Lockvogel, der die ganze Zeit vehement abgestritten hat, dass er der Lockvogel ist. Und ich sagte, das kann gar nicht sein, Eric. Du bist der Lockvogel, I know it. Weil sonst wären wir nicht in dieser Telefonzelle gelandet, sonst wären wir gar nicht in dieser Situation. Also sag mir jetzt einfach, dass du der Lockvogel bist. Gib's endlich zu. Und er hat gesagt, nein, ich bin nicht der Lockvogel, wirklich. Hochheiliges Versprechen und so weiter. Und sagte ich, okay, also wenn du nicht der Lockvogel bist, dann können wir gar nicht in dieser Situation sein. Dann ist das auch eine versteckte Kamera und das heißt, dann nimmt uns auch keiner auf. Und das wiederum heißt, lass uns doch einfach über ein paar Intimitäten aus seinem Leben plaudern. Und da sagt nein, bitte nicht. Bitte nicht, Thomas, bitte nicht.
Ich sag, aber er hätte sich ja jetzt was ausdenken können eigentlich. Ja. Als Lockvogel kann man sich das schon ausdenken.
Ja.
Okay, und wer hat dir dann am Ende aufgemacht? War es Harald Schmidt, war es Frank Elstner, Guido Kanz, wer war es damals?
Es war tatsächlich noch Kurt Felix, glaube ich.
Es war
noch Kurt Felix, der aber nicht runterkam. Weil relativ klar war, dass man muss sich vorstellen, ich war wirklich ungefähr 4 Stunden in dieser Telefonzelle. Also ich fand das wirklich gar nicht mehr witzig und dementsprechend war ich auch sauer. Und ich glaube, da hatte der keine Lust, dass er runterkommt und dass ich ihn irgendwie anbluffe oder so.
Das ist sehr lustig. Konntest du damals schon Kickboxen?
Tatsächlich wollte ich, das war einer meiner ersten Vorschläge, die Tür auftreten, ja.
Also du konntest du Kickboxen damals.
Ja, und da mein Lockvogel aber jetzt auch nicht irgendwie ganz zart beseitet war, sagte, nee, mach das auf gar keinen Fall, Thomas, bitte mach das auf gar keinen Fall. Du schneidest dir das ganze Bein, das ist ganz widerliches Glas. Ich habe das schon einmal erlebt, dem mussten sie fast das Bein abnehmen. Da dachte ich irgendwie so, okay, also ich weiß gar nicht, ist das so komisches Glas, das sie hier verwenden? Naja gut, dann lass ich's lieber. Sonst hätte ich versucht, die Tür aufzutreten.
Am lustigsten ist, dass Kurt Felix sich nicht traut, runterzukommen. Das finde ich eigentlich das Beste. Oh, herrlich. Was mir aufgefallen ist, vor allem auch bei der ersten Folge jetzt von Der Alte, ey, wie braun gebrannt du bist.
Ja gut, das war im Sommer und ich kam ehrlich gesagt auch gerade aus dem Urlaub, ja.
Du kamst aus dem Urlaub gerade, Barbados. Ja. Barbados. Nein. Und zurück.
Ganz normales Mittelmeer.
Aber es reicht zum Braun werden. Aber das fiel mir richtig auf. Ich dachte, ey, krass, wie braun der da ist. Also so ja, braun bist du heute nicht zum Beispiel jetzt.
Nein, das stimmt.
Ich sehe dich ja.
Das stimmt jetzt.
Oh, herrlich. Du warst ja schon, und das ist noch gar nicht so lange her, 2022 warst du bei der Alte in einer Episodenrolle dabei. Damals
ja, war ich glaube,
Folge 200 irgendwas, tot am
ja,
Knie.
Ich glaube eher, es war 2021 im November, weil 2022 waren wir schon die ganze Zeit in den Gesprächen und in der Entwicklung der Figur okay. Kaspar Bergmann. Also 2021, ich
da
meine...
Da wurde es gezeigt, 2022 wurde es gezeigt genau, und ausgestrahlt. Genau. Deswegen, aber ihr habt schon mitten in der fetten Pandemie gedreht dann.
Ja, naja, die war ja 2020. Also 2021, ich meine Oktober, November, weil wir haben teilweise da auf Rügen gedreht und es war schon ziemlich kalt und es war auch ganz schön stürmisch. Also es war irgendwann gegen Ende des Jahres 2021 und da hat mir Jan Gregor erzählt, dass er sich mit dem Gedanken trägt, aufzuhören, beziehungsweise entschieden hat, aufzuhören. Und da habe ich natürlich sofort gefragt, ob es einen Nachfolger gibt. Und dann sagte nee. Es gibt schon einige Bewerber, aber ein Nachfolger steht im Moment noch nicht fest. Und da sagte ich, gut, dann werfe ich meinen Hut jetzt auch noch in den Ring. Wenn das noch nicht entschieden ist, vielleicht klappt es ja. Und dann hat sich das ZDF ausführlich mit den ganzen Bewerbungen auseinandergesetzt, nehme ich mal an. Und irgendwann, also nach geraumer Zeit, kriegte ich dann einen Anruf, dass sie sich freuen würden, wenn ich das machen würde.
Einer der wenigen Jobs, den dir nicht deine Agentur besorgt hat. Um ja. den hast du dich selbst gekümmert.
Ne? Jawohl, war es, ja. Ja.
Ja. Konnte dein Vorgänger, ja, wobei?
Wobei Jan Gregor und ich auch noch in derselben Agentur sind. Ne? Also,
ja, okay.
Also es hätte eigentlich nahegelegen, aber tatsächlich ging es nicht über die Agentur, ja.
Konnte er sich als dein Vorgänger aussuchen, wie er aussteigt aus der Serie? Ich weiß gar nicht, wie es war. Um ganz ehrlich zu sein, ich gucke ja auch nicht so viel Fernsehen. Ich wusste nicht mal, dass es den Alten noch gibt.
Das habe ich schon häufiger gehört.
Oder?
Diejenigen, die es noch nicht wussten, es gibt ihn noch. Und er wird... Ja, es werden 8 Folgen jedes Jahr ausgestrahlt, es werden 8 Folgen gedreht, es werden auch 8 Folgen ausgestrahlt und zwar immer noch freitagabends 20.15 Uhr.
Ich weiß nicht, wie er gestorben ist, aber beziehungsweise wie er ausgestiegen ist, er ist nicht gestorben, er hat also glaube ich so einen ganz schönen Abgang gehabt, was ja nicht immer so ist. Mhm. Oft müssen die Ermittler dann ja einfach sterben. Weißt du,
ja, Siegfried Lovitz wurde erschossen und weißt du, von wem er erschossen wurde?
Nein.
Von Christoph Waltz.
Ach ja, das traut man dem Christoph auf jeden Fall zu. Okay, ja, das war ein ganz junger Christoph Waltz dann damals.
Aber hat ihn noch, ja, natürlich, der muss ja jung gewesen sein. Und er hat ihn gar nicht richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er ihn gar nicht richtig totgeschossen, sondern hat ihn nur angeschossen. Aber dann erlag er an den Verletzungen irgendwann später im Krankenhaus.
Und bei Jan Gregor Kemp, wie ist der ausgestiegen? Also einfach nur Ruhestand, hab keine Lust mehr? Oder was war damals die Erklärung?
Der Jan Gregor Kemp hat sich jetzt, also der Richard Voss, so heißt er, seine Figur, hat sich überworfen mit dem Staatsanwalt. Und der hat große Zweifel, ob das überhaupt alles richtig ist, was er macht und ob das Sinn macht, was er macht. Und hat dann sich entschieden, also er kann so nicht weitermachen. Er muss in den Ruhestand gehen und ist nach Italien gefahren, ja.
Auch schön. Aber er durfte mit aussuchen auf jeden Fall, wie er aussteigt. Welche Wünsche durftest du denn äußern für deine Rolle, für deine Entwicklung?
Also wir haben viele, viele Gespräche geführt mit der Redaktion, mit der Produktion und mit mir. Also wir haben uns immer kurz geschlossen und haben überlegt, was für eine Figur wir da überhaupt kreieren wollen. Was ist das, was das ZDF gerne hätte? Was ist das, was die Produktion gut findet? Was ist das, was ich gerne spielen möchte? Und daraus ist dann der Kaspar Bergmann entstanden.
Ja, der auch ein bisschen Humor so mit reinbringt. Also ich sag mal so, also ich weiß gar nicht, ob der Humor an ihm liegt, aber ihr habt das durchaus auch sehr humorvoll teilweise gestaltet.
Ja,
denn
klar.
Sympathisch ist der ja nicht. Und da muss man wahrscheinlich aufpassen, dass er nicht zu unsympathisch wird.
Also nein, jetzt nein. Also das ist, aber du erläuter mal, was du mit nicht sympathisch meinst.
Naja, er ist ein bisschen stofflich. Nun hat er am Anfang natürlich seine eigene Geschichte, die er auch mitbringt. Er kommt ja aus Hamburg ursprünglich. Seine Frau ist verstorben 2 Jahre zuvor. Er hat es auch nicht leicht. Das führt ja oft dazu, dass Menschen sich so ein bisschen auch in sich selbst zurückziehen. Und das ist ja bei ihm dann auch so ein bisschen so. Dann verweigert er gleich natürlich am Anfang, dass du der Kollegin, wo ich gesagt hätte, da ist es natürlich, dass man sich sofort duzt. Ich meine, man klärt zusammen Kriminalfälle auf, man hockt da in einem Büro zusammen. Da ist doch eigentlich mal schnell mit dem Du dabei. Aber er möchte diese Distanz erstmal.
Genau, er ist ein bisschen distanziert. Und das mag gerne auch ein bisschen unsympathisch rüberkommen. Aber tatsächlich, so hast du es auch völlig richtig beschrieben, hat er noch gar nicht mit dem Tod seiner Frau so richtig abgeschlossen. Das heißt, er ist einfach sehr zurückhaltend, ein bisschen verschlossen. Erst recht, wenn es um dieses Thema geht und er trifft da halt auf eine sehr neugierige oder wissbegierige Annabelle Lorenz, die natürlich auch verständlich wissen möchte, mit wem sie es zu tun hat. Und das blockt er erstmal rigoros ab. Und dass sie ist etwas, was ich, du hast natürlich recht, ja klar, die werden in der Zukunft dann Fälle zusammen klären. Aber ich finde, dass sie nicht unbedingt Intimität oder Nähe ausschließt. Ich finde, dass das Du nur sehr schnell zu so einer komischen Form von Banalität führt im Umgang miteinander. Wenn du weißt, was ich meine. Also wenn da ist man dann so, ja, hier, mach das mal und so weiter. Das alles wird dann plötzlich bei dem Sie. Ich mag eigentlich die Sie-Form sehr gerne. Und am liebsten mag ich das, wenn Menschen sich siezen und den Vornamen benutzen.
Ja, so ganz, das ist ein bisschen so Radio Luxemburg-Style noch.
Ja, ist ja. Das, ja.
Da Brigitte, das weißt du, was haben Sie heute gefrühstückt? So, das war so typisch für die damals.
Ah ja, okay.
Ist aber relativ cool. Das geht dann so ein bisschen, das ist so, sag ich mal, die Mitte zwischen Deutschland und England oder USA.
Ja, genau.
Wo man sehr schnell auch mit dem Vornamen dabei ist.
Sind wir noch nicht. Ich bin noch bei Frau Lorenz und Sie. Aber ja, der nächste Schritt wäre dann natürlich logischerweise Annabelle und Sie.
Und, kommt das schon? 6 Folgen habt ihr schon abgedreht?
Also bislang sind wir noch bei Frau Lorenz und Sie.
Wenn deine Kinder, du hast ja derer 3, wenn die so mit ihren Freunden sprechen, ich frage mich, ob die dich auch schon mal, und das war ja früher so, schon, sag ich mal, vorausschauend als mein Alter bezeichnet haben, also der Alte. Weißt du, früher hat man noch zu den Eltern noch mal gesagt, meine Alten. Ey, meine Alten haben schon wieder das Taschengeld einbehalten. Ich habe mich gefragt, sagt man das heute noch? Spricht man heute noch von meine Alten oder mein Alter? Oh, mein Alter ist wieder total schlecht drauf.
Ja, also ich weiß gar nicht, hat man das zu den Eltern gesagt? Ich bin ja jetzt amerikanisch sozialisiert, deswegen habe ich wahrscheinlich nicht benutzt. Ich dachte eher, dass man das in Beziehungen zueinander gesagt hat, also meine in Alte Beziehung? Oder mein Alter oder
ja,
so.
Auch.
Also
stimmt, natürlich meine Frau, meine Alte. Ja. Absolut, du hast völlig recht. Und
also natürlich immer in der Abwesenheit der jeweiligen Partner.
Ja, obwohl, für Frauen also, ist immer
mein Alter geht mir so auf den Wecker und so.
Mein Alter geht mir so auf den Wecker. Ja, du hast völlig recht, auch in Beziehung, aber man hat es früher zu den Eltern gesagt, meine Alten.
Ja, okay, ja.
Oh, meine Alten, ey, verstehen da überhaupt keinen Spaß. mein Alter, der nervt mich so. Ja. Aber
wenn sie es getan
das
haben,
sagt man heute nicht mehr.
Wenn sie es getan haben, dann haben sie es auch in meiner Abwesenheit gesagt. Also habe ich es nicht mitgekriegt.
Ja. Also deine Kindheit hast du in den USA ja gelebt, ich glaube bis zum 9.
Ja, 9.
Lebensjahr ungefähr.
9.10. So. Ja, genau.
Zwar geboren in Berlin, aber ihr seid dann in die USA gegangen, weil dein Vater war, glaube ich, amerikanischer Soldat. Und dann
ja, wir waren vor allen Dingen waren wir ganz viel in amerikanischen Garnisonsstädten. Also überall, wo es irgendwie eine amerikanische Siedlung oder Kaserne gab, da waren wir gefühlt. Also in Kiel, in Ludwigsburg, in Fulda, in Mainz, in Friedberg und so weiter. Also wahnsinnig viele deutsche Städte, in denen Amis stationiert waren.
In Kiel gab es Amerikaner?
Ich weiß nur, dass wir in Kiel waren, deswegen habe ich das jetzt vermutet. Weil
da oben waren die Briten auf jeden Fall früher. Naja. Die Briten waren immer so oben in Norddeutschland.
Aber ich weiß, dass nach Berlin eine Station, aber da war ich natürlich, da konnte ich weder sprechen noch gehen wahrscheinlich, aber ich weiß, dass eine Station direkt danach, kenne es von den Kinderfotos, aber ich weiß, dass eine Station auch Kiel war. Ob da jetzt tatsächlich mein Vater stationiert war, ich habe es vermutet. Aber das ist eine absolut berechtigte Frage. Vielleicht war er da gar nicht stationiert.
Aber möglicherweise war Liaison Officer, weißt du, für die American Army drüben bei den Briten. Auch das ist natürlich möglich.
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass wir da eben auch waren. Ich weiß, dass wir das, und das weiß ich, weil ich da dann eben in der Schule auch war, in Friedberg, in Ludwigsburg und so weiter, in Mainz. An diese Städte kann ich mich dann auch wirklich bewusst erinnern. Da konnte ich dann schon gehen und reden.
Wie hast du denn deine USA-Jahre in Erinnerung? Also ihr habt auch schon drüben gelebt, in den USA.
Ja, aber
natürlich,
also ich habe
bis neun.
Also das waren ja meine ersten Lebensjahre, die haben mich schon maßgeblich geprägt, das würde ich schon so sagen. Und ich habe da eine ganze Menge von mitgenommen. Ich habe auch mit Sicherheit eine ganze Menge davon an meine Kinder weitergegeben.
Die sind auch zweisprachig aufgewachsen?
Die sind zweisprachig aufgewachsen und sind dann auch auf eine englischsprachige Schule gegangen, ja.
Deine Mutter, die ist ja Niederländerin.
Halbe, ja.
Gibt es deine Eltern noch?
Deutsch-Holländerin. Noch, meine Mutter lebt noch, mein Vater leider nicht mehr.
Nicht mehr, okay. Ja. Aber die Mutter ist okay, deutschstämmige Niederländerin.
Aber weißt du, was toll ist? Ich war in der NDR-Talkshow, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Also ich war letztes Jahr in der NDR-Talkshow, das war, glaube ich, im Januar letztes Jahr, also 2022, weil ich ein Theaterstück gespielt hatte und es lief auch ein Tatort mit Nina Kroniger, der Mutter meiner Zwillinge und so. Ja, deswegen war ich dann eben da in der NDR-Talkshow und da war Ingrid Noll, eine ganz tolle, faszinierende Frau und Schriftstellerin, sehr bekannte.
Krimi-Autorin,
ja,
richtig.
Krimi-Autorin.
Die Apothekerin oder
genau.
Der Apotheker, eins von beiden, ich weiß gar nicht. Ja.
Und die Apothekerin ist es, glaube ich.
Die Apothekerin, ne?
Ich glaube, es muss die Apothekerin sein,
weil
ich
Katja
meine,
Riemann
mich daran zu erinnern, hat, ne? Ja, auch, aber Jürgen Vogel war auch dabei, deswegen,
stimmt,
also könnte es
Kumpel
umgekehrt,
Jürgen Vogel, richtig.
Aber ich glaube, dass es die Apothekerin ist, weil ich glaube, mich daran zu erinnern, dass sie gesagt hat, dass ihre Romanfiguren immer Frauen sind, und das liegt ja eigentlich auch nah. Jedenfalls sagte Ingrid Noll, erzählte von ihrer Kindheit, dass sie in Shanghai geboren wurde und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gefragt, darf ich mal fragen, wann sie da geboren wurden? Und dann sagte sie 1935. Und dann sagte ich, ach, das ist ja witzig, meine Mutter wurde auch 1935 in Shanghai geboren. Und da sagte sie, ja, was, wieso? Also, wie heißt denn ihre Mutter? Und ich sagte, also, Mädchenname war Leutsch und so weiter. Und dann haben wir in der Sendung festgestellt, dass meine Mutter und Ingrid Noll sich von der Kindheit her kennen, also zusammen zur Schule gegangen sind, dass mein Großvater, der Pfarrer war damals in Shanghai, hat ihr ihre erste Bibel geschenkt, hat sie, glaube ich, auch konfirmiert und so weiter. Es war jedenfalls ganz faszinierend, diese Begegnung in der Sendung, ja. Also meine Mutter ist Deutsch-Holländerin, um zu deiner Frage zurückzukommen.
Und sie spricht Niederländisch auch.
Sie spricht Niederländisch, ja.
Was macht dein Niederländisch?
Ja, denn es ist kläglich.
Ja, Niederländisch ist das schönere Deutsch. Deutsch ist ja ein bisschen hart mit ach und so und ich und ach und so. Aber das Niederländische ist alles so weicher. Und ich finde, es ist das schönere Deutsch eigentlich.
Ja, sagen wir mal so, es gibt so ein paar Begriffe, die wir natürlich von der Kindheit her mitgenommen haben. Bei uns sagte man Slaplecker. Das heißt sowas wie Schlafgut. Slaplecker.
Slaplecker, ja, richtig.
Aber viel weiter als Kopje Coffee und Thank you well und so weiter bin ich ehrlich gesagt nicht gekommen. Das ist gelogen und so weiter, solche Sachen.
Was heißt das?
Das ist gelogen.
Ach, das ist gelogen. Das ist gelogen. Klar, das ist gelogen.
mein Niederländisch ist kläglich, leider. Ja.
Okay, ja. Ja, man braucht es ja auch nicht wirklich oft, aber ich finde die Sprache tatsächlich schön und für unsere Ohren natürlich auch witzig. Linda de Mol hat mir mal ein Wort beigebracht. Für eine hübsche Frau sagt man, das ist ein lecker Stück.
Ja, es ist lecker. Das ist
ein leckeres Stück, das ist auch wieder lecker, ne? Ich finde es super.
Ja, ja, lecker, ganz großes, wichtiges Wort in der holländischen Sprache, ja.
Leckerste. So, geboren bist du aber in Berlin auf jeden Fall. Da hast du ja auch dann lange Jahre gelebt. Insofern, du fühlst dich auch als Berliner, oder? Du bist schon auch ein Berliner.
Ja, 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 unbedingt, ja. Ich fühle mich absolut als Berliner. Wie gesagt, ich bin da geboren worden, aber ich bin da, also ich weiß nicht, wie alt ich war, bestenfalls anderthalb, als meine Eltern Berlin verlassen haben. Ich werde das jetzt nochmal recherchieren müssen, ob wir überhaupt in Kiel waren oder ob das nur in diesem Familienalbum so drin ist, weil wir einen Urlaub da gemacht haben. Jedenfalls sind wir nicht lange in Berlin gewesen, das weiß ich. Und ich bin nach der Schauspielschule wieder dahin gekommen. Ich wollte, aber es war eher so eine Idee. Es gab einen bestimmten Grund, warum ich nach Berlin zurückgegangen bin. Und das hatte eigentlich nur einen finanziellen Hintergrund. Also ja. Ich war immer ein großer Fan von dem Regisseur, von dem Autor und Schauspieler John Cassavetes. Und ich kannte hier in München während meiner Schauspielschulzeit, hatte ich auch viel mit den Filmhochschülern zu tun und ich war ganz eng mit einer Filmhochschülerin befreundet, die eben auch ein großer Cassavetes-Fan war. Und die kam irgendwann und sagte, Thomas, du glaubst gar nicht, wen ich kennengelernt habe beim Filmfestival da und da. Ich sag, keine Ahnung, wen, und dann sagt sie, Nick Cassavetes. Ich sag, Cassavetes, also wie John Cassavetes, ist der verwandt oder so. Das ist der Sohn von John Cassavetes und so. Und wir haben uns super verstanden und wir haben auch Nummern ausgetauscht und Adressen und so. Und ich sagte, du hast die Adresse von dem Sohn von John Cassavetes. Ja. Pass auf. Ich werde John Cassavetes einen Brief schreiben. Und würdest du mir einen Gefallen tun und mir die Adresse von dem geben, dass ich die
von an Nick, ihn... Von Nick jetzt oder
ja,
von
Nick
John?
Nick Cassavetes.
Von dem Sohn ja, die Adresse, genau. Jawohl, dass der es dem Vater geben kann.
Ich schicke diesen Brief an, ich stecke den in einen Umschlag und schicke ihn an Nick Cassavetes und schreibe ihm, bitte geben Sie Ihrem Vater diesen Brief und so weiter, ja, weil ich ein großer ja. Fan bin. Und ich hatte ihm geschrieben, ich möchte unbedingt in einem ihrer nächsten Filme mitarbeiten. Also nicht unbedingt als Schauspieler, das wäre nicht sehr realistisch gewesen. Ich hätte alles gemacht, Beleuchtung, Fahrer, alles. Es wäre mir vollkommen egal gewesen. Aber natürlich am liebsten etwas, was am Set ist, am Set stattfindet, damit ich ihn arbeiten sehen kann. Ja, ich habe diesen Brief geschrieben, ich habe meine Sachen zusammengepackt, weil ich dachte, also wenn das klappen sollte, dann werde ich mir in München ja nicht unbedingt, ich werde nicht viel Geld verdienen. Eventuell werde ich auch gar nichts verdienen. Das heißt, ich kann mir dann hier in München mein Zimmer nicht mehr leisten in der WG und habe meine Sachen zusammengepackt und habe mir eine Wohnung in Berlin genommen, die damals eben noch 150 Mark kostete und dann bin ich losgeeiert und bin im Morgengrauen tatsächlich in Berlin eingefahren. Die Sonne ging gerade auf und ich freute mich, hatte der Brief, wippte auf meiner Ablage, weil ich mir vorgenommen hatte, ich werfe den in meine Geburtsstadt ein. Das ist ein gutes Omen, so soll das sein. Und war wirklich bester Dinge und fuhr nach Berlin rein und dann kam eine Durchsage, wir unterbrechen unsere Sendung für eine traurige Mitteilung. Der Regisseur, Schauspieler und Autor John Cassavetes ist leider letzte Nacht verstorben.
Nein.
Und ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt, wo ich gerade, naja. Also es sollte nicht sein, aber ich habe dann meine Sachen auch nie wieder eingepackt. Ich bin in Berlin geblieben.
Und der Brief, den hast du dann weggeschmissen oder hast du ihn in einer Schublade verwahrt und hast ihn auch heute noch?
Den gibt es tatsächlich heute noch, ja. Der ist nie eingeworfen worden, nein.
Und der Nick wohnt ja in Berlin auch, also richtig fest, oder der
Nick? Nick Cassavetes wohnt
nicht
in Berlin.
Sein Sohn?
Nein, nein.
Nein, ach so, okay, du wolltest ihn wirklich nur einwerfen und dann wäre er ins Ausland gegangen, der Brief.
Genau, ja, ja, ja.
Aber
Nick Cassavetes ist selber ein sehr erfolgreicher Regisseur geworden und hat auch tolle Filme gedreht. Ich meine auch, dass er tatsächlich mit seiner Mutter zusammen, das wäre schon ein Wunder, wenn ich da jetzt falsch liege. Aber ich meine, dass er auch, wie heißt denn mit James Garner, mit Jenna Rollins, mit Ryan Gosling und mit Reese Witherspoon, glaube ich. Ein wunderschöner Film. Ist die Liebesgeschichte der beiden. Eine wirklich wunderschöne Liebesgeschichte. Und den Film hat er gedreht. Tolle, tolle Filme macht der Mann.
Und John war auch damals in Deutschland ein so großer Name, dass es sogar durchgesagt wurde im Radio. Also ich weiß, der hat Rosemary's Baby, das hat er auf jeden Fall gemacht.
Ja, genau.
Rosemary's und ansonsten Baby. Lieblingsfilm von dir, von John Cassavetes?
Ja, da gibt es einige. Den er selber überhaupt nicht so gerne mochte. Aber ich glaube, mein Lieblingsfilm ist Husband. Und einen, den er gar nicht so gerne mochte, ist Gloria. Mit eben Jenna Rollins auch in der Hauptrolle. Aber ich fand halt im Grunde genommen alle seine als Regisseur gedrehten Filme fand ich großartig. Er ist ja selten selber aufgetreten. In Husbands hat er mal selber gespielt, aber A Woman Under the Influence, dann eben angefangen mit Shadows und so weiter. Das führt jetzt zu weit, aber es gibt auch eine tolle Geschichte irgendwie so von Shadows. Sein erster Film war, er war eben, wie gesagt, Schauspieler. Und dann war er in einer Talkshow wegen irgendeinem Film, den er gedreht hatte. Und dann hat er erzählt, er würde gerne Regie führen. Er war noch sehr jung. Und da hat der Talkmaster gesagt, woran scheitert's denn? Und dann sagt er, ja, ich habe halt kein Geld dafür. Es kostet ja Geld. Und dann sagte der, dann machen wir doch hier einfach jetzt mal einen spontanen Spendenaufruf. Dann haben die einen Spendenaufruf gemacht und dann kam da wirklich einiges an Geld zusammen und so hat er dann angefangen, seinen ersten Film zu drehen. Was er aber nicht wusste oder worauf er nicht geachtet hat, ist, er hat keine Klappe geschlagen. Es gab kein Drehbuch. Die haben so ziemlich alles improvisiert. Die sind einfach durch die Stadt gezogen in New York und dann haben die gesagt, hey, das ist eine super Ecke, komm, mach mal hier und haben so vor sich hingedreht die ganze Zeit und am Ende hatte er Berge von Filmmaterial und Berge von Tonmaterial. Da ist aber kein Drehbuch gab, da auch keine Klappe geschlagen wurde, da es kein Script, kein Continuity gab, gar nichts gab, wusste er nicht, wie kriegt er jetzt Ton und Bild zusammen. Er sagte irgendwie so, was hast denn du da gesagt? Das weiß ich doch nicht mehr, ich habe da so improvisiert. Und er war wirklich verzweifelt und irgendwann hat er das gesamte Bildmaterial genommen und in ein Taubstummenheim gegeben. Und die haben von den Lippen abgelesen. Und dann sagt er, ah, super, ja, diese Tonspur habe ich, ich weiß nicht so. Und so konnte er dann endlich den Ton anlegen auf das Bild. Also diesen Fehler, keine Klappe zu schlagen, kein Script zu haben, beziehungsweise auch kein Continuity, den hat er nur einmal gemacht.
Gute Story. Ich war jetzt auch nicht so vertraut mit dem.
Ja.
Ach, herrlich. Und die Amerikaner waren auch in Norddeutschland, hier mit der Coast Guard in Flensburg, Kellinghusen oder auch eine US Army Field Station in Schleswig. Also es gab da oben welche.
Okay.
Von daher.
Hast du jetzt in der Zwischenzeit gegoogelt?
Ja. Ja, ganz kurz, amerikanische Militärstandorte in Norddeutschland.
Ah, ja, geil.
Die meisten sind in den 90ern aufgelöst worden dann, aber das war ja noch nach deiner Zeit dann. Also insofern, wahrscheinlich warst du wirklich ein Kieler Jung. Ein Kieler Sprotte für eine kurze Zeit.
Naja, aber wirklich immer nur für eine kurze Zeit. Also die längste Zeit habe ich dann tatsächlich in Hessen im Friedberg zugebracht. Da habe ich dann eben mein Abitur gemacht. Aber das war dann nach der Trennung meiner Eltern. Und da waren wir sozusagen, da bin ich auf eine deutsche Schule gegangen. Und da waren wir wirklich den größten Teil in Friedberg, haben wir da zugebracht.
Okay. Ja. Und dieses häufige Umziehen, hat das irgendwas mit dir gemacht? Hat das irgendwas hinterlassen? Das
ist ja tatsächlich.
Gerade für Kinder, die gewöhnen sich zwar ganz schnell dran, aber es ist erstmal einfach immer schmerzhaft.
Nein, das stimmt. Das war am Anfang, das ist ein bisschen undankbar. Jedes Mal kommt man in eine neue Umgebung, dann hat man einen neuen besten Freund und dann zack. Aber wir waren ja nicht die Einzigen, die permanent umgezogen sind. Also wenn ich nicht gegangen bin, dann sind die anderen gegangen oder so. Und da hatte man sich dann relativ schnell dran gewöhnt. Es ist so, ich bin ja jetzt eigentlich die letzten 40 Jahre in meinem Beruf auch nicht in einer anderen Situation. Also man kommt immer irgendwo hin, man lernt ganz viele Menschen ganz kurz für einen kurzen Zeitraum kennen, oder was heißt einen kurzen, aber so 6 bis 8 Wochen, die man sehr intensiv miteinander verbringt, und dann sagt man irgendwann wieder Tschüss und zieht weiter. Also es ist ja tatsächlich auch ein bisschen, also das Filmleben ist ja tatsächlich auch ein bisschen so ein Zirkusleben.
Aber als Kinder, da schlägt man halt Wurzeln, weißt du, und das tust du nicht später als Erwachsener. Nein. Aber da ist ständig Wurzeln, die wieder rausgerissen werden. Deswegen ist das natürlich. Ja. Aber Kinder stellen sich halt sehr schnell auf neue Situationen ein.
Das stimmt.
Das ist wiederum der Vorteil. Und dann am Ende doch nicht so problematisch, wie es am Anfang erscheint. Denn das Drama ist natürlich dann immer groß.
Ja. Was man auf der anderen Seite da hat, ist eben, ich habe 3 Brüder. Und das schweißt einen natürlich dann sehr zusammen. Weil, also man hat immer die Familie. Das ist etwas, worauf man sich hundertprozentig verlassen kann.
Und das stimmt. So. You can't win them all,
nope.
Wie es in deiner anderen Muttersprache heißt. Hast du auf Englisch eigentlich auch mal gedreht?
Ja, habe ich.
Du bist ja prädestiniert eigentlich für Hollywood und
England. Sagen wir mal so, ich habe 1992 war das, glaube ich, haben wir Mr. Bluesman gedreht, auch unter der Regie von Sönke Wortmann. Und ich weiß gar nicht genau, weil also die Idee damals war, glaube ich, dass man, wenn man es auf Englisch dreht, auch gleich das international verkaufen kann und das mega praktisch ist. Und wenn man es dann schon auf Englisch dreht, dann kann man natürlich auch teilweise internationale Schauspieler besetzen. Also fand ich mich irgendwann in Los Angeles in einem Castingstudio wieder und war Anspielpartner für ganz viele junge Schauspielerinnen, die dahin kamen und sich für die Hauptrolle, die weibliche Hauptrolle beworben haben. Da ich schon besetzt war, habe ich dann immer angespielt. Unter anderem waren da Patricia Arquette und Sandra Bullock. Und die kamen alle und haben sich da vorgestellt und mit denen habe ich dann gespielt. Es hat großen Spaß gemacht. Und dann haben die sich am Ende, Sandra Bullock hat dann mit Kiefer Sutherland gedreht, einen Film mit Jeff Bridges auch. Und wir haben dann eben parallel, deswegen konnte sie nicht, wir haben parallel mit Lloyd Bridges, mit dem Vater, gedreht. Und denn der spielte bei uns mit. Und Lloyd hat dann gesagt, young man, I really don't understand what you're doing in Germany. You remind me so much of my son und so weiter. Und er sagte, ja, es ist, ich soll doch einfach nach Los Angeles kommen. Und er würde mir da jede mögliche Unterstützung geben und so.
Klingt verlockend auch erstmal, oder?
Ja, das ist absolut verlockend. Ich habe dann Jahr später mit Maximilian Schell Justiz gedreht und auch der hat mir was Ähnliches angeboten und irgendwie wäre ich da auch hingegangen, aber ich hatte permanent was zu tun und so kam es halt nicht.
Und du wolltest auch Nina damals wahrscheinlich nicht zurücklassen, mit der du doch allein unter Frauen gedreht hast, oder?
Irgendwie nee, Nina, mit Nina habe ich nicht allein unter Frauen gedreht.
Ach, Nina war nicht dabei?
Nein,
wieso denke ich echt, dass die dabei war?
Das war bei allein unter die Frauen und ich glaube, abgeschminkt war halt so ein ähnlicher Zeitraum, ne? Nee, ja, Nina habe ich aber 1993, als ich dann Justiz in Zürich gedreht habe, weil Nina war damals am Schauspielhaus in Zürich und als ich dann da gedreht habe, hatte eben eine gemeinsame Bekannte, die sagte, ach, wenn du in Zürich drehst, da haben wir eine gemeinsame Freundin. Und ich sage, ja, wer ist da? Und dann meinte sie, Nina ist da am Schauspielhaus. Ich sage, ach, sieh mal eine an. Ja, gib mir mal ihre Nummer, die rufe ich an, wenn ich da bin. Und dann haben wir lange versucht, uns irgendwie zu treffen, bis es dann tatsächlich geklappt hat. Einen Tag nach ihrem Geburtstag haben wir uns dann getroffen, da war auch irgendwie Fastnacht und dann sind wir essen gegangen und haben gefeiert. Und seitdem waren wir dann ein Paar, also für die nächsten 10 Jahre.
Du bist ja für die Schauspiele nach München gegangen. Mhm. Das ist der Ort, wo ihr jetzt auch wieder Der Alte dreht. Es ist also ein Heimspiel einfach für dich.
Ja.
Und es ist ja auch, hast du gewohnt auch mal in München? Also auch zeitweise oder? Heute wohnen alle Schauspieler in Berlin. Nur dann. Und danach bist du nicht mehr da wohnen geblieben.
Naja, doch, natürlich, weil ich war Ich war auf der Schauspielschule und dann kam Dieter Wedel und hat mich von der Schauspielschule quasi weggeholt für meinen ersten Zweiteiler Kampf der Tiger. Also meinen ersten Film, der hieß Kampf der Tiger, war ein Eishockey-Zweiteiler, den er gedreht hat. Den habe ich gedreht und dann kam ich wieder zurück nach München und wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, wo ich dann jetzt erstmal hingehen sollte. Ich bin dann, wie gesagt, nur wegen der John Cassavetes-Geschichte am Ende nach Berlin gegangen. Und es war auch so, damals gab es ja eben noch die Mauer. Und das bedeutete, dass eigentlich die gesamte Filmbranche mehr oder weniger in München angesiedelt war. Und da ich immer schon zum Film wollte, bin ich einfach in München geblieben. Solange, bis ich dann eben aus besagten Gründen mich entschieden habe, okay, also ich gehe dann jetzt, siedel jetzt nach Berlin um, beziehungsweise ich gehe jetzt direkt nach Hollywood zu John Cassavetes ans Set, was aber dann nicht passierte.
Viele sind ja nach Berlin gegangen in der Zeit, weil sie nicht zur Bundeswehr wollten. Und ja. Berliner mussten nicht zur Bundeswehr. Hättest du als halb Amerikaner, halb Niederländer, hättest du nicht zur Bundeswehr müssen, oder?
Sagen wir mal so, ich hätte mich da wahrscheinlich rausgekriegt. Ich habe aber einen Musterungsbescheid bekommen.
Oh, und ja, und dann?
Ja, dann hätte ich mich einfach für die amerikanische Armee. Aber ich bin nach München auf die Schauspielschule gegangen und dann, wie gesagt, bin ich ja auch in Berlin gelandet. Irgendwie hatten die dann doch kein Interesse an mir.
Du kennst auf jeden Fall diese Stadt, in der du jetzt ermittelst. Die kennst du ja wirklich auch von innen als Schauspielschüler.
Klar.
Und auch vor allem natürlich auch durch diverse Jobs, die du da gemacht hast in deiner Zeit, um dich auch zu finanzieren, über Wasser zu halten. Welcher dieser Jobs hat den größten Eindruck hinterlassen? Wo bist du so wirklich am tiefsten in die Münchner Gesellschaft eingetaucht?
Naja, eigentlich, das klingt so paradox, eigentlich nicht. Ich bin gar nicht bei diesem Job, den ich jetzt nenne, bin ich eigentlich gar nicht in die Münchner Gesellschaft eingetaucht, denn da war ich dann nicht in der Münchner Gesellschaft, sondern das waren eben Zugereiste beziehungsweise Gäste der Stadt. Und das war, als ich der Hausbursche in den vier Jahreszeiten war. Da war ich natürlich umgeben von lauter Menschen, die da auch nur zu Gast in der Stadt sind. Aber der Job hat am meisten Eindruck bei mir hinterlassen, weil der auch barbarische Arbeitszeiten hatte. Also zumindest für mich. Ich bin dann doch eher ein Mensch, der nicht so gerne so früh aufsteht. Und als Hausbursche, da musste ich immer um 3:30 aufstehen und das steckte mir ganz schön in den Knochen.
Und was hast du gemacht als Hausbursche?
Als Hausbursche?
Der Hausbursche.
Ja.
Das klingt so, als können die Ladies sich den mieten irgendwie, weißt du, für eine Nacht den Hausburschen. Ich hätte gerne einmal für den Hausburschen heute Nacht.
Ja. Nee, der Hausbursche ist für alle diese Flächen teilweise zuständig, die eben nicht mit den Zimmern zu tun haben, wo nicht die damals noch Zimmermädchen drin, die waren halt für die Zimmer zuständig. Der Hausbursche, der goss die Pflanzen auf der Dachterrasse, der staubsaugte die Flure vor den Aufzügen und so weiter. Also ich hatte jedenfalls alle Hände voll zu tun den ganzen Tag.
Hast du da auch Menschen kennengelernt? Also,
von den Gästen ehrlich gesagt niemand, nein.
Nein, da nicht so. Okay, gut. Das war an der Tankstelle, glaube ich. Du warst, meine ich, auch mal an der Tankstelle.
Ja.
Das ist schon was anderes, oder? Aber da lernt man München von innen. Da lernt man München von innen kennen.
Ja, ne, da hat man auch noch Scheiben sauber gemacht. Da hat man eben das Tanken. Man hat auch den Reifendruck kontrolliert oder so. Das gab's damals noch, diesen Service. Den gibt's ja heute gar nicht mehr. Also
zum Glück eigentlich, oder?
Ja, also, wobei
ich möchte das nicht, dass das jemand macht. Ich möchte das auch immer lieber selber machen. Ich habe schon ein schlechtes Gefühl, wenn jemand kommt und füllt dir den Tank voll. Denn so vereinzelt gab es sowas noch mal irgendwo in den letzten 10 Jahren.
Naja, sagen wir mal so, in Spanien oder so. In solchen Ländern gibt es tatsächlich noch Menschen, die dann da stehen und das für dich machen. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz gut und ganz praktisch, auch weil die ja auch manchmal so seltsame Zahlsysteme haben. Nicht in Spanien, aber in Frankreich muss ja eigentlich dann schon Also bezahlen, bevor du überhaupt getankt hast und so, das alles so ein bisschen kompliziert. Aber also ich habe da eine Menge Trinkgeld gekriegt, das war toll. Aber mein Lieblingsjob, den habe ich nur nicht in München gemacht, den habe ich eben bevor ich nach München gegangen bin, den habe ich halt als Teenager gemacht, als ich noch zur Schule gegangen bin. Mein Lieblingsjob war natürlich Kartenabreißer im Kino zu sein. Also das habe ich geliebt und das hat mich, glaube ich, auch vorbereitet auf meinen Beruf, weil ich habe rauf und runter alles mir im Kino angeguckt, was ging.
Nach so vielen Jahren, weißt du eigentlich noch, was der Schlüsselmoment war dafür, dass du Schauspieler werden wolltest? Also
es ist so, mein Vater wurde mal gefragt, wie finden Sie das eigentlich, dass Ihr Sohn Schauspieler geworden ist? Und dann sagte mein Vater, was heißt denn geworden? Der war doch immer schon Schauspieler. Und ich glaube, das trifft so den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, ich war nie irgendetwas anderes. Und insofern gab es auch für mich nie die Frage, was ich später mal werden möchte. Ich wusste, ich möchte Anwalt werden und Pilot werden. Ich möchte Arzt werden und so weiter. Aber nur in Filmsituationen. Ich wollte nur ein Pilot werden, der noch in letzter Sekunde schafft, das Ding da zu landen. Oder ein Anwalt, der ein donnerndes Plädoyer vor den Geschworenen hält. Oder ein Arzt, der gerade in der Notaufnahme 7 Leben parallel rettet oder sowas. Das wollte ich werden. Ich wollte aber nicht wirklich Anwalt, Arzt oder Pilot werden. Ich wollte es nur spielen. Also gab es für mich eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als Schauspieler zu werden.
Also immer durch Filme beeinflusst auch im Prinzip, ja, oder? Wahrscheinlich ja. Petrocelli war das wahrscheinlich zu deiner Zeit damals. Deswegen wolltest du Anwalt werden.
Ja, das war Petrocelli habe ich tatsächlich gesehen. Ich habe die alle gesehen. Ich habe auch Kojak gesehen.
Der in seinem Auto wohnte, ja, war das nicht so? Nee, ja, der hatte einen Wohnwagen, aber sein Büro hatte er. Was war mit Petrocelli?
Petrocelli war, glaube ich, der tatsächlich einen Wohnwagen hatte, weil er ein Haus gebaut hat, das aber nie fertig wurde. Am Ende der Sendung gab immer nur so ein Stück Mauer und das wurde nie fertig, dieses
Haus. Du hast völlig recht. Aber was für eine geile Idee eigentlich.
Ja, absolut. Und Rockford, der saß halt direkt im Wohnwagen, aber der am Meer, da dachte man irgendwie so, okay, so könnte ich dann natürlich auch leben. Aber Rockford war die ganze Zeit, der hat sich gar nicht erst der Illusion hingegeben, er würde irgendwann mal ein Haus bauen. Nee, Kojak, Del Vecchio und so weiter. Also das meine ich eben mit amerikanisch sozialisiert. Wir haben natürlich wahnsinnig viel Fernsehen geguckt, weil das nicht so verpönt war. Also in Deutschland machte man sich Gedanken darüber, wie schädlich das sein könnte, wenn die Kinder zu viel Fernsehen gucken. Und
wenn der Fernseher rund um die Uhr läuft, wie in Amerika heute, wo er wirklich den ganzen Tag teilweise, es ist ja wirklich so, ganzen Tag einfach an ist. Aber wirklich von morgens bis abends.
Ja.
Das ist auch heute noch so.
Irgendwann haben
wir das Frühstücksfernsehen auch in Deutschland bekommen und da hat man kurz gedacht, jetzt geht das Abendland unter, aber wir haben auch das überlebt. Das gucken jetzt vielleicht nicht so viele, aber wir haben es überlebt.
Das Frühstücksfernsehen. Aber kannst du dich noch an diese ZDF-Matinee oder sowas, wie hieß denn das, wo diese alten Menschen alle, also so schwerst am Sonntagmorgen, also da hatten
die... Der internationale Frühschoppen.
Ja, da haben die schon getrunken und haben jedenfalls Kette geraucht und große weltbewegende Dinge besprochen untereinander.
Das war im Ersten allerdings, glaube ich, in der ARD, allerdings. Der internationale Frühschoppen, wo man einfach so politische Themen einfach besprochen hat. Und da wurde aber getrunken immer. So ein Wein oder was auch immer. Oder Bier, ich weiß nicht mehr genau. Ja, ja. Hieß ja auch der internationale Frühschoppen.
Ja, genau.
Das sind Erinnerungen. Und durch welchen Film wurdest du fürs Rennfahren, denn du bist ja auch so ein Hobby-Rennfahrer aus Leidenschaft, durch welchen Film wurdest du dafür angefixt? Denn mir fällt keiner ein.
Mir fällt kein Autofilm ein.
Oder Mad Max vielleicht. Mad Max,
ja. Nein.
Der war kein Film.
Doch, das war doch ein Film, oder wie? Doch, natürlich, Mad Max ist
Mad
doch
Max das. War ein Film,
ja, klar.
Nee, aber ich meinte, es war kein Film, der dich angefixt hat fürs Rennfahren.
Absolut nicht, nein. Ich bin tatsächlich einfach angesprochen worden. Es gab diese Mini-Challenge, leider gibt es die nicht mehr. Das waren lauter Mini-Cooper, die da gegeneinander um die Wette gefahren sind. Und ich bin angesprochen worden, ob ich im Rahmen des Red Nose Day charity-mäßig als Gastfahrer mitmachen möchte. Da habe ich gesagt, ja klar, natürlich, das mache ich gerne. Das erste Rennen war wirklich, wirklich niederschmetternd, weil es war, ich war Mutterseelen alleine auf der Strecke, nur
wo
noch
war
mit
das?
Meinem.
Welche Strecke?
Das war der Nürburgring. Nee, nicht Nürburgring, das war Hockenheimring. Das war der Hockenheimring. Und ich war eigentlich nur noch mit meinem Rückspiegel beschäftigt, weil ich dachte, irgendwann tauchen sie hinter der Kurve auf und werden dich überrunden. Das ist so demütigend. Also das erste Rennen war nicht so wahnsinnig toll, aber ich kannte das Auto nicht und ich habe mich dann mit dem Auto intensiver beschäftigt und als ich ein Jahr später da mitgefahren bin, bin ich als 36. gestartet, als Gastfahrer muss man immer hinten starten, bin ich als 36. gestartet und bin irgendwo als 12. oder so reingekommen. Und das hat wirklich einen wahnsinnigen Spaß gemacht, einen absoluten Spaß. Also dieser Adrenalinschub, wirklich fantastisch.
Bist du nicht ein relativ großer Typ eigentlich?
Ich bin 1,91, ja.
Und da gehst du in den Mini rein?
Mir wurde neulich gesagt, ich schummel mit meiner Größe. Also nicht mit meinem Alter, sondern mit meiner Größe. Da habe ich gesagt, bitte, wer sagt denn, dass ich ja... Doch, ich hab gehört, du schummelst mit deiner Größe. Ich sage, ich behaupte, ich sei größer. Nein, du behauptest, du seist kleiner, als du es bist.
Ach so.
Ich sage, nee, also das weiß ich. Ich bin 1,91, bin gerade von einem Arzt neulich vermessen worden, der sagte 1,91, also ich schummel nicht.
Entschuldigen bitte, Thomas, warum wird man in deinem Alter vom Arzt noch vermessen? Wo gibt's denn das?
Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, aber das war ein ganz besonderer Arzt. Also der hat das alles sehr gründlich gemacht. Der hat mich gewogen und vermessen und so weiter. Das ist wirklich ein faszinierender. Der hatte auch keine Sprechstundenhilfe. Der hatte seine Praxis. Der hatte sich eine Stunde Zeit, nimmt er sich so für jeden Patienten. Und der hasst es, wenn man zu früh kommt und dem anderen begegnet. Und so ist es wirklich, es war außergewöhnlich. Und der hat mich da halt einfach vermessen. Ich fand es ja ganz spannend, weil ich dachte, mal sehen, ob ich jetzt schon 1,88 bin, ob der Schrumpfprozess schon begonnen hat. Aber
in deinem Alter hat er eigentlich definitiv schon eingesetzt. Nein, manche auch nicht böse, ja, aber ich glaube, du bist definitiv schon auf dem Weg nach unten.
Also, dann war ich vielleicht mal größer. Ja, aber ich muss aber fairerweise dazu sagen, der Mini Cooper, den ich da bei dem Rennen gefahren bin, der war natürlich vollkommen ausgeschlachtet. Da war ja nur noch so ein ganz spartanischer Rennsitz drin. Mehr war da nicht mehr in dem Auto und Überrollbügel und so.
Okay, und dein Kopf hat natürlich sowieso aus dem Dach auch rausgeguckt.
Also nein. Ein Stück vom Helm vielleicht.
Warst du denn schon in dem Alter jetzt, wo du dir Gedanken gemacht hast, also auch ganz ernsthafte, jetzt bricht bald die Zeit an, in der es vielleicht nicht ausreichend interessante Rollen gibt. Das ist ja vor allem für Frauen, wissen wir, ein ganz, ganz großes Problem. Das setzt auch relativ früh schon ein. Männer können da, glaube ich, als Schauspieler etwas entspannter dem entgegensehen. Aber warst du schon in der Phase?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hatte ehrlich gesagt bislang nicht das Problem, nein.
Und letztendlich kommt das auch nicht mehr so schnell, denn mit der Alte hast du ja fast schon eine Altersvorsorge. Da wird so viel gedreht im Jahr. Hör mal, da kriegst du am Ende sogar Geld aus der Arbeitslosenversicherung. Weißt du, was ja für die meisten Schauspieler das große Problem ist, weil sie zu wenig Arbeitstage haben, um da ausgezahlt werden
zu
können.
Da sagst du was, aber ganz ehrlich, da wäre ich mir nicht so sicher, dass ich selbst mit dieser, nennen wir es mal, Festanstellung, dass ich selbst
acht
mit
Filme
dieser Feststellung, dass ich damit genug Arbeitstage zusammenkriege, um mich dann sozusagen für die fürs Arbeitslosengeld zu und ich muss ganz ehrlich sagen, weil es ist, finde ich, ein wichtiges Thema, weil ich finde, dass das also wirklich eigentlich nicht korrekt ist. Und eigentlich verfassungswidrig sein müsste, dass man gezwungen wird, in etwas einzuzahlen, also in die Arbeitslosenkasse oder in die Arbeitslosenversicherung, wie immer das dann heißt. Das wird, man ist gezwungen, da einzuzahlen, obwohl es eigentlich für filmschaffende Schauspieler überhaupt gar keine Chance gibt, das jemals in Anspruch zu nehmen. Also
ja, du musst schon in der Soap mitspielen und quasi ja, täglich genau. drehen, dann ja.
Dann geht's.
Aber ja. es muss, glaube ich, die Hälfte von 365 Tagen müssen, glaube ich, erfüllt sein. Genau, und welcher Schauspieler hat schon 180 Drehtage? Ja, kaum einer natürlich.
Nein.
Aber absurd. Aber hat sich da nicht was getan in letzter Zeit mal?
Ich meine jetzt auch sowas gehört zu haben. Das ist aber dann vor zwei, drei Monaten überhaupt jetzt irgendwie. Ja. In die Diskussion gekommen oder so. Also es wäre jedenfalls begrüßenswert.
Du hast der Alte auf jeden Fall als Altersvorsorge jetzt,
ja.
denn die nächsten Jahre wird das vermutlich laufen, es sei denn, du baust Mist, weißt du, oder wirst straffällig oder... oder
komm selber weißt du, hinter Gitter.
Ja, oder kommst selber hinter Gitter.
Ja, das wäre ansonsten, doof.
Ansonsten ist erstmal Thomas is here to stay.
Ja, genau.
Er wächst ja auch sozusagen, mit jedem Jahr wächst du ja noch mal in der Alte mehr rein eigentlich.
Ja, absolut. Und ich bin auch ehrlich gesagt nicht gekommen, um gleich wieder zu gehen. Also so ist das nicht. Ich habe mich da schon drauf eingestellt, ein bisschen länger zu bleiben. Absolut.
Thomas Heinze, er ist der neue Alte. Die ersten Folgen, die ersten Filme aus dieser Reihe hat er jetzt auf jeden Fall gedreht. Ganz zum Schluss nochmal, wie ist ein erster Tag für dich? Ein erster Tag an einem Set. Wie geht es dir da? Ich meine, ihr habt vorher vielleicht schon mal so zusammen gelesen, aber dann wird's ernst. Und du schlägst auf am Set bei den Dreharbeiten. Wie ist für dich so ein erster Tag?
Jetzt hier bei der Alte oder generell? Weil das unterscheidet
eigentlich sich.
Also früher war das natürlich immer so, dass man wenn man dann an ein Set gekommen ist mit Menschen, die man alle überhaupt noch gar nicht kannte, da gibt's natürlich eine ziemliche Anspannung. Also man hat ja bestenfalls mit dem Regisseur sich über die Rolle ausgetauscht. Man kennt die Kollegen vielleicht aus anderen Produktionen, vielleicht aber eben auch gar nicht. Und springt dann immer, es ist immer ein Sprung ins kalte Wasser. Und dementsprechend ist man so ein bisschen angespannt. Ist Gott sei Dank nicht so bei mir, wie ich habe mal gehört, Klaus Schwarzkopf, der den Columbo immer synchronisiert hat, auch und selber auch Tata-Kommissar, glaube ich, war. Klaus Schwarzkopf, ein großartiger Schauspieler, den ich sehr gemocht habe, der hat mir mal gesagt, je älter er wird, desto schlimmer wird es, das Lampenfieber vor dem ersten Drehtag. Davon bin ich Gott sei Dank verschont geblieben. Und jetzt, also angespannt ist man, aber nicht unbedingt negativ, sondern eigentlich auch ein bisschen in freudiger Anspannung.
Die neue Staffel mit dem neuen Alten ist also jetzt angelaufen mittlerweile. Ihr dreht jetzt auch schon in München wieder die nächsten, denn deswegen bist du jetzt auch gerade in München. Dann sagen wir Servus.
Servus.
Für heute. Ja. Ich sag, Thomas, schöne Dreharbeiten.
Danke.
Auf jeden Fall.
Danke.
Und
ja.
Bis die Tage wieder.
Ja, bis die Tage. Alles Gute.
Talk mit Thies.